Vielleicht kennst du diese Frage. Soll ich vor dem Verkauf meines Hauses noch energetisch sanieren? Oder lasse ich es lieber, weil sich das am Ende sowieso nicht auszahlt? Was gibt's so? Neue Fenster, Dämmung, Heizung, optimieren oder gar eine neue Heizung? Da fange ich ja schon an zu schmunzeln. Und gleichzeitig habe ich diese Unsicherheit im Kopf. Was bringt mir das am Ende? Oder investiere ich in etwas, das mir beim Verkauf niemand dankt oder gar bezahlt? Oder wird meine Immobilie dadurch attraktiver und ich gewinne am Ende mehr Geld? Genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast Kerstin Mattes. Sie ist Energieeffizienzexpertin, gelernte Baustoffprüferin, staatlich geprüfte Bautechnikerin und selbstständige Franchise-Nehmerin bei Enerdomo in Darmstadt. Gemeinsam schauen wir ehrlich darauf, welche energetischen Maßnahmen beim Verkauf wirklich Sinn machen, wo Fördermittel helfen können und wo du dir Investitionen guten Gewissens sparen darfst. Damit Entscheidungen nicht aus Bauchstress entstehen, sondern mit einem klaren Gefühl von, das war sinnvoll. Und sinnvoll ist es auch, wenn ihr jetzt dran bleibt. Gleich geht's los. Liebe Kerstin, schön, dass du da bist bei mir im Podcast und ich verrate gleich, du bist gerade in Darmstadt.
Ja, hallo Elvira, danke für die Einladung. Es stimmt nicht ganz, ich bin bei uns in der Systemzentrale in Königstein im Taunus, abseits von meiner Filiale in Darmstadt.
Ah, und du wirst nicht glauben, Königstein kenne ich, und ich war schon in Königstein, schön, ein toller Ort. Ja, heute soll es uns um zwei Dinge gehen, liebe Kerstin. Und das haben wir uns ja schon mal ausgemacht, als wir uns in Frankfurt auf der Messe getroffen haben. Und wir machen kein Geheimnis draus. Wir beide standen schon zusammen auf der Bühne.
Ja, genau. Es war ein schöner Tag mit dir dort. Ich habe das gut in Erinnerung. Ja, und da hat es ja auch gleich Klick gemacht. Deswegen treffen wir uns heute wieder.
Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Es soll uns heute um zwei Dinge gehen. Nämlich, was bringt uns Energieberatung? Und die Frage, die mich als Maklerin ständig anfällt, sage ich jetzt mal so, die mir gestellt wird, die da heißt, lohnt sich energetisch sanieren noch vor dem Verkauf oder nicht? Lohnt sich energetisch sanieren auch für Leute, die nicht verkaufen? Und dann die große Frage, gibt es Fördermittel. Das ist so unser Programm, was ich mir und du hast mir auch gut zugearbeitet, heute besprechen wollen. Liebe Kerstin, du kommst ursprünglich aus einem ganz handfesten Bereich für eine junge Frau, nämlich Baustoffprüfung, Bautechnik und bist bis heute oder jetzt bist du selbstständig als Energieeffizienzberaterin unterwegs. Magst uns dazu was sagen?
Ja, also ich komme aus einer Handwerkerfamilie und das war immer schon so ein Bereich, der mich fasziniert hat, weil man da auch immer sieht, dass was passiert. Wenn ein Haus gebaut wird, dann sieht man, was am Ende des Tages geschafft wurde. Und das ist ja schön. Wenn ich den ganzen Tag Excel-Listen bearbeite, dann habe ich auch was geschafft, aber es hat nicht diesen Dopamin-Effekt auf einen. Wenn man sieht, das Haus ist wieder ein Stockwerk höher geworden. Das macht Spaß und so war es für mich dann, als ich mich beruflich orientieren musste, auch relativ schnell klar, dass ich in dem Bereich unterkommen will. Genau, und dann habe ich erst die Ausbildung gemacht zur Baustoffprüferin, war dann fast 10 Jahre in der Zementindustrie, hauptsächlich in der Qualitätssicherung und wollte mich dann aber nochmal neu orientieren und bin dann in die Energieberatung geschlittert. Ja, dann habe ich beschlossen, dann mache ich das selbstständig. Und habe mir aber noch einen Partner dazu gesucht, den ich immer ansprechen kann und habe mich für ein Franchise entschieden.
Ja, bin ich ja auch. Also darüber haben wir uns ja auch kennengelernt auf der Franchise-Messe. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee, auch gerade wenn ein junger Mensch sich in die Selbstständigkeit begibt, dass man noch so eine große Rückendeckung hat und die Akzeptanz nach draußen, die ist ja auch nicht unwichtig. Das Wissen, was wir rausgeben, stützt ja auch so ein Franchise. Gehen wir mal gleich rein in diese Thematik, die hoffentlich viele Hörer interessieren. Und ich weiß, dass das ein hochkarätiges Thema ist für viele Menschen, die eine Immobilie besitzen. Kerstin, wenn Menschen das Wort Energieberatung hören, woran denken sie deiner Erfahrung nach zuerst? Also ist es schon abgetroschen, der Begriff, oder sagen die, hui, jetzt wird's aber Zeit? Wie siehst du das?
Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt die einen, die sagen, ah, Energieberatung, hatte ich schon einen, war ich nicht zufrieden mit, oder ach, der wollte mir irgendwas verkaufen. Dann ist der Begriff an sich auch nicht geschützt. Das heißt, es gibt auch Energieberater, die sich Energieberater nennen, sind aber eigentlich Makler, die Stromverträge oder Gasverträge verkaufen und da eben gucken, dass man den günstigsten Preis hat. Und ich bin ja Energieeffizienzexpertin, das heißt, ich bin von der Deutschen Energieagentur gelistet, dass ich mir ein Gebäude energetisch angucken darf und kann und dafür auch Förderanträge stellen darf und beraten darf, wie kriegen wir die vorhandene Immobilie so energetisch saniert, dass die Kosten reduziert werden und auch der CO2-Ausstoß.
Aha, und das macht ja mal einen kleinen, feinen Unterschied. Das habe ich jetzt auch gerade dazugelernt, dass es da schon nochmal eine Stufe mehr bedarf, um über die Energieeffizienz ja beraten zu dürfen und nicht einfach nur zu sagen, ich gucke mal, wo der Strom am besten herkommt und wo er am billigsten ist. Und das ist ja auch ganz genau das Thema, was meine Kunden interessieren. Jetzt kommst du dahin zum Eigentümer und sagst, ja, ich mache jetzt mal hier bei Ihnen die Energieeffizienz. Wie wirst du denn so aufgenommen?
Also meistens ist es ja so, dass die wenigsten sagen, ich möchte mein Haus komplett sanieren. Meistens ist es ein akuter Fall. Das Dach tropft, das Fenster zieht oder die Heizung muss ausgetauscht werden. Das ist ja, also Heizungstausch ist ja sowieso seit letztem oder vorletzten Jahr durch die politische Diskussion in aller Munde. Und das bringt natürlich auch eine Aufmerksamkeit auf uns, weil sich da ja auch so viel verändert hat und ständig immer noch im Wandel ist, dass die Menschen unsicher sind und gar nicht genau wissen, was ist denn jetzt, was zählt aktuell, darf meine Heizung drinne bleiben, muss sie raus, was ist aktuell die Lage oder nicht. Da kommen wir ins Spiel. Also wenn eins der Sachen, Heizung, Dach, Fenster, Fassade ansteht, kommen wir vorbei und wir gucken uns immer das gesamte Haus an. Also wir gucken nicht nur das Dach oder das eine oder das andere, sondern immer die gesamte Immobilie und stimmen dann auch die einzelnen Maßnahmen aufeinander ab. Und das ist der große Vorteil, wenn man eben vor der Sanierung zum Energieberater geht und nicht, okay, das Dach tropft, der Dachdecker macht mir ein neues Dach, aber der Rest der Immobilie passt dann gar nicht mehr dazu.
Also man kann da ja auch ganz schön viel Geld umsonst ausgeben, oder?
Ja, es ist vom Prinzip wie überall im Leben. Wer billig kauft, kauft doppelt, ne? Also das zählt, jeder Handwerker weiß das, wenn er sich eine neue Bohrmaschine kauft, ob er die vom Aldi oder die Hilti nimmt. Und bei Energieberatung fangen dann aber die Leute an zu sparen. Wenn man da aber eben nicht spart, sondern da auch wirklich sich jemand guten, qualifizierten an die Hand holt, der Ansprechpartner ist und auch wirklich beratend, wie es der Name verlangt, zur Seite steht, dann kann man da auch enorm viel Geld sparen, weil dann kann man die Zuschüsse richtig schön abstimmen auf die einzelnen Maßnahmen und das lohnt sich am Ende immer.
Gibt es typische Fehler, die für mich heißen die jetzt Verkäufer, für dich sind die ja erstmal Eigentümer, die Verkäufer, Eigentümer machen, wenn sie so auf eigene Faust noch schnell sanieren?
Also der größte Fehler ist eigentlich, dass man gar keine Fördermittel abruft. Also man braucht nicht unbedingt, also mein Hauptprodukt ist ein Sanierungsfahrplan. Man braucht den nicht unbedingt dafür, um Fördergelder zu erhalten. Aber man erhält mehr Fördergelder. Und wenn man halt gar nicht sich damit auskennt und einfach nur saniert, weil es soll schnell gehen und ja, ich mache jetzt noch mal so ein bisschen was hübsch, die ist Immobilie auf, bevor ich sie abstoße, dann verliert man Geld am Ende. Und das will ja auch niemand. Und dann kann es auch sein, dass jemand denkt, naja, es ist doch schön, wenn ich die Fenster tausche, aber vielleicht hätte ich mit einer anderen Investition viel mehr Energiekosten oder Energie- oder CO2-Ausstoß gespart. Und das kann man dann eben mit so einem Sanierungsfahrplan sehr schön abdecken und gucken, wo kriege ich für den eingesetzten Euro am meisten Energieeinsparungen hin.
Und dieser Sanierungsfahrplan, der wird ja auch gefördert. In dem Moment, wo ich sage, ich will mein Haus energetisch aufwerten, kommst du in dem Moment als Energieeffizienzberaterin und sagst, ich mache einen Sanierungsfahrplan. Du musst ja auch von irgendwas leben und bezahlt werden. Steckt auch übrigens viel Arbeit drin. Ich habe also mich mit diesen Fahrplänen wirklich auch schon beschäftigt. Und der kostet Geld, aber der wird ja auch gefördert, egal ob ich hinterher saniere oder nicht.
Genau, der Sanierungsfahrplan wird mit 50% also 50% gefördert, maximal 650 Euro im Einfamilienhaus, bei Mehrfamilienhäusern mit 850 Euro maximaler Förderung. Und selbst die Eigenleistung, die man noch erbringen muss, wenn man dann wieder sieht, was man einspart am Ende, das lohnt sich. Und vor allem ist es auch so, wenn ich keinen Sanierungsplan habe, dann ist meine maximale förderliche Investmentsumme pro Jahr 30.000 Euro und davon kriege ich 15% Zuschuss von der BAFA bei Einzelmaßnahmen. Wenn ich den Sanierungsfahrplan habe, verdoppelt sich die Investmentsumme, die gefördert wird, auf 60.000 Euro und es werden statt 15% 20% gefördert. Also habe ich einen maximalen Zuschuss, wenn ich den Sanierungsfahrplan habe, von 12.000 Euro jährlich anstatt 4.500 Euro jährlich.
So. Also löst dieser Sanierungsfahrplan eine ganze Ecke Geld aus. Wer es vorhat, sollte doch die höchstens 650 Euro? Nee. Was müsste er dann noch einsetzen? Nee, die 650 kriegt, da kannst du es vielleicht nochmal wiederholen.
Genau. Also bei mir kostet zum Beispiel ein Sanierungsfahrplan für ein Einfamilienhaus. Im Regelfall, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie sieht das Haus aus, so plus minus 2.500 Euro netto. Und davon würde der Kunde später von der BAFA 650 Euro erstattet bekommen.
So. Unabhängig, ob er saniert.
Unabhängig davon, ob er saniert, die 650 Euro kriegt er immer wieder. Und es ist auch so, in dem Sanierungsfahrplan gucken wir uns ja alle Gebäudeteile an. Also wir schauen das komplette Gebäude an und optimieren alles daran. Und der Kunde muss aber nicht alles sanieren, was darin vorgeschlagen wird. Ne? Wie gesagt, der kommt am Anfang, weil das Dach tropft, dann muss der auch nur das Dach umsetzen. Aber das andere ist schon mal angeguckt, damit das trotzdem aufeinander passen würde.
Dieser Sanierungsfahrplan ist für mich jetzt so diese eine Einheit in dieser energetischen Sanierung auf diesem Weg dahin. Es fällt aber auch, soweit ich weiß, noch der Energieausweis mit ab. Viele Häuser haben den ja nicht aktuell. Der gilt ja auch nur eine bestimmte Zeit. Wäre ja mit dabei, denke ich, ist so.
Also es ist so, die meisten, die den Sanierungsfahrplan machen, weil sie Hausbesitzer sind, brauchen im Regelfall, wenn sie selber drin wohnen, ja gar keinen Energieausweis. Es sei denn, die Bank verlangt das manchmal für eine Finanzierung, wenn sich jetzt zum Beispiel jemand das neue Dach nicht ohne Finanzierung leisten kann. Dann will die Bank wissen, wie ist die Energieklasse vorher, wie ist die Energieklasse nachher. Das ist dann aber was man relativ preisgünstig noch erstellen kann. Also das ist jetzt nicht das Problem. Der Energieausweis, wenn ich den, ich sag mal so, aus dem Stand heraus erstellen muss, dann ist das ja was anderes. Dann ist das meistens ein Interesse von einem Verkäufer.
Ja, das ist schon mal, haben wir jetzt mal den Block Sanierungsfahrplan. Jetzt kommt oft an mich die Frage, man sieht das ja, da ist noch eine Ölheizung und die Decke zum Boden, die ist nicht gedämmt und ich habe keine Außendämmung. Das ist ja häufig, gerade sind nicht alle Häuser nun gerade mal 5 Jahre alt, wenn sie verkauft werden. Dann bekomme ich oft die Frage, und die möchte ich dir jetzt mal weitergeben, liebe Kerstin. Ich will mein Haus verkaufen. Lohnt es sich heute überhaupt noch vorher energetisch zu sanieren? Muss ich da noch Geld reinstecken? Wir reden jetzt nicht vom Haus, was komplett saniert werden muss sowieso, sondern so mittendrin. So vielleicht 20 Jahre alt, sag ich jetzt mal.
Also man muss halt immer genau gucken, was steht da. Und dann gibt es so minimal investive Sachen, die man noch machen kann. Man kann zum Beispiel, so ein Klassiker ist, die oberste Geschossdecke und die Kellerdecke nochmal zu dämmen. Weil da kann ich mit einem relativ geringen Einsatz von Geldmitteln und ein bisschen Eigenleistung die Energieeffizienzklasse vom Haus nochmal deutlich verbessern, was mir dann ja wiederum einen besseren Verkaufspreis bringt. Und da muss man aber auch immer ganz individuell schauen, wie steht die Immobilie da. Wenn ich da irgendwie mit 10.000, 15.000 Euro Einsatz nochmal am Ende 50.000 Euro mehr Kaufprämie oder Kaufpreis erzeugen kann, dann ist das natürlich eine klare Investition, die sich lohnt. Der Sanierungsfahrplan heißt ja individueller Sanierungsfahrplan und genauso individuell ist ja jede Immobilie. Manche haben das schon, manche noch nicht, aber ich glaube, bei jeder Immobilie gibt es irgendwas, was man noch preisgünstig ein bisschen verbessern kann.
Und gibt es jetzt, du hast es schon gesagt, mit dieser Deckendämmung, gibt es jetzt Maßnahmen, so kleinere, die sich wirklich lohnen oder wo du auch feststellst, jetzt wird hier tatsächlich Geld verbrennen?
Ich glaube, Geld verbrennen tut man nie. es ist auch immer die Frage, wie berechnet man es? Also natürlich ist es, man muss immer schauen, amortisiert sich das Ganze? Wenn ich jetzt irgendeine Investition, ich hatte jetzt gerade eine Kundin, die hat mich gefragt, okay, ich brauche eine neue Wärmepumpe, können Sie mir eine Heizlastberechnung machen? Dann habe ich gesagt, okay, schicken Sie mir erstmal alle Pläne, ich schaue mir mal an, wie das Haus dasteht. Und ihr Haus ist aber energetisch so gut, dass ich das jetzt, also sie kann direkt die Wärmepumpe einbauen, sie muss jetzt nicht vorneweg nochmal Sanierungsmaßnahmen durchführen. Und dann habe ich noch geguckt, okay, die Fenster sind 20 Jahre alt, was würde es denn, wie sind die U-Werte von den Fenstern damals, wie sind sie heute? Und da hätte sie dann eine Einsparung, habe ich ausgerechnet, wenn sie die Fenster tauschen würde, von 5,60 Euro pro Jahr. Bei einem Einsatz von 15.000 bis 17.000 Euro. Also da brauchen wir nicht drüber reden, das lohnt sich nicht. So, aber das kann man ja dann auch, das kann man, im Regelfall kann man berechnen, ob es sich lohnt. Und niemandem wird eine Maßnahme aufs Auge gedrückt, die sich nicht lohnt. Wir haben ja am Ende alle eine freie Entscheidung.
Die Frage könnte ich jetzt beantworten, aber ich stelle sie dir. Was passiert, wenn ein Haus energetisch schlecht dasteht? Wenn vielleicht so Sachen hätten gemacht werden können, die du jetzt gerade beschrieben hast, wird es schwerer zu verkaufen oder geht es dann am Ende nur um den Preis?
Es wird sehr viel schwerer, das zu verkaufen. Mittlerweile schaut ja jeder Käufer auch nach, wie steht die Immobilie da und vor allem schauen die Banken dorthin. Also weil es auch eine EU-Richtlinie gibt, dass Kredite für energetisch ja, gute oder energieeffiziente Vorhaben gefördert werden oder mehr gefördert werden als eine Kreditvergabe für eine Bruchbude, nenne ich es jetzt mal. Und deswegen ist es leichter, wenn ich auch schon einen Sanierungsfahrplan habe, den ich der Bank vorweisen kann, dann können auch die potenziellen Käufer viel schneller an Kredite kommen. Das ist ja für euch Makler auch interessant, weil wenn jetzt die Verkäufer, die kriegen früher oder später eh die Frage vom Banker, ja, was ist denn energetisch geplant? So, und wenn ich dann erst anfange, nach einem Energieberater zu suchen, wenn ich dann erst anfange, in die Planung zu gehen, dann vergehen ja auch wieder mehrere Wochen, bis sich dann überhaupt der Bank was rückmelden kann. Und die hat ja auch Bearbeitungszeiten. Und dann ist es auch so, wenn ich ein klares Konzept habe für die energetische Sanierung, dann haben die meisten Banken auch einen kleinen Zinsvorteil. Und wenn ich bei so einem Kaufobjekt, wenn ich da einen Zinsvorteil von 0,1, 0,2, 0,3% habe und das über 30 Jahre finanziert, dann lohnt sich das so, so schnell. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht zu drüber diskutieren für den kleinen Geldeinsatz am Anfang von dem ISFP, den ich habe. Also ISFP ist der Sanierungsfahrplan.
Und das kann ich nur bestätigen. Eigentümer, ich möchte jetzt mal nur allgemein reden und niemand soll sich angesprochen fühlen, legen sich meistens zurück. Hier ist mein Haus. Käufer, seht zu, wie du klarkommst. Jo, ist nun mal eine alte Heizung drinne. Ist mir schon klar. Ich bin ja auch schon mit dem Preis runtergegangen. Der Käufer sagt sich, ja, okay, komme ich auch noch mit klar, rechne ich mit ein. Die Bewertung, und da werden wir als Makler auch oft schief angeguckt, die geht dahin bei der Bank, wenn so eine 30 Jahre alte Heizung ist und dann wird mir immer erklärt und die läuft und die ist gewartet und regelmäßig kommt der Schornsteinfeger und super, läuft wie ein Rädchen. Für die Bank, und das muss ich immer wieder erklären, ist diese Heizung nicht da. Die ist nicht da, auch wenn die Buddel warm macht jetzt bei der Kälte, die ist nicht da. Das heißt, der Beleihungswert geht sofort nach unten um die Heizung, da sind wir schnell beim normalen Einfamilienhaus hier bei uns, um die 30.000, 40.000 brauchen wir. Und das heißt, das braucht dann der Käufer, der damit überhaupt nicht gerechnet hat, ja, als Eigenkapital. Nun können wir aber auch nicht verlangen, dass jemand verkauft. Das wäre jetzt gerade wieder die Krux. Und ich sage dem Eigentümer, nun bauen Sie mal noch schnell eine neue Heizung ein. Das ist ja nun auch wieder ganz großer Unsinn.
Genau.
Das können wir auch nicht machen. Wo kommst du dann ins Spiel? Was würdest du für diesen Moment sagen? Alle haben es ja jetzt verstanden. Was können wir machen?
Also dem Kunden, der sagt ja, die Heizung läuft wie eine Eins, dem kann man ja auch schon mal mit auf den Weg gehen, dass es egal, wie die Heizung läuft. Nach Eigentümerwechsel hat der neue Eigentümer 2 Jahre Zeit, die Heizung zu tauschen. Und der
das
muss sie
im
tauschen.
Baufinanzierungskredit ja mit berücksichtigt.
Genau, das wird berücksichtigt. Natürlich wäre es jetzt auch Quatsch, wenn der jetzige Eigentümer nochmal eine neue Heizung auf Teufel komm raus einbaut, die dann vielleicht auch gar nicht zu dem passt, was der neue Eigentümer danach in der Nutzung vorhat. Und deswegen ist es auch gut, wenn man vorher schon den Sanierungsfahrplan hat, weil dann kann man wieder gucken, okay, welche Maßnahmen lohnen sich, welche sind minimalinvasiv für den Geldbeutel des Eigentümers, damit es auch Sinn ergibt. Also vielleicht habe ich ja auch ein Haus, das hat zwei Stockwerke und jedes Haus in der Nachbarschaft hatte auch mal zwei Stockwerke und hat aber alle haben aufgestockt nochmal ein Stockwerk. Dann ist es ja zum Beispiel auch relativ wahrscheinlich, dass der neue Eigentümer das auch machen wird. Dann wäre ja auch zum Beispiel eine Deckendämmung, oberste Geschossdecke, auch blöd. Also man muss da halt wirklich immer gucken, was will ich, das ist dieses Individuelle an dieser Beratung, die dir halt auch nicht irgendwie die 1,50 Euro Beratung von irgendeinem Internet-Fritzen geben kann, sondern
oder von
das ist
der KI. Die KI kann ja auch schon viel.
Genau. Und ich glaube, da ist es halt auch so wichtig, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, der da auch verlässlich beraten kann und vor allem individuell, weil dafür gibt es zu viele Sonderfälle bei jedem Haus.
Ja, also ich denke mal, das haben wir jetzt alle verstanden, wie du das meinst, dass wenn wirklich auch sinnvoll Geld einsetzt vor oder nach dem Verkauf oder ob ich überhaupt verkaufen will, spielt da jetzt mal keine Rolle, sondern richtig investiert. Wenn du da vor Ort bist, das ist auch immer so eine Frage. Du bist eben schon drauf gekommen, der Käufer entscheidet ja, was für eine Heizung da reinkommt. Und es gibt ja so vielfältige Dinge. Oder ob da eine Solaranlage draufkommt oder nicht. Welche Art Heizung, ob Pellet oder Wärmepumpe und ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt jetzt. Legst du das auch mit fest? Kannst du das auch empfehlen? Für Ihr Haus würde ich jetzt nie eine Wärmepumpe empfehlen oder geht ihr so weit, dass ihr sagt, das würde ich jetzt raten?
Also man muss sich ja die Gegebenheiten vor Ort angucken und dann gibt es immer, also im Regelfall gibt es ein paar Optionen, die man hat und dann muss man halt schauen, was auch der Käufer oder der Besitzer haben möchte und da kommt es auch ein bisschen drauf an. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, die müssen die Gasheizung tauschen und die wohnen in Niederbayern. Das heißt, die hätten total viel Zugriff auf Pellets, auf die ganzen Holzwirtschaftsbetriebe. Mhm. Aber die haben einfach keinen Platz für ein Pelletlager. Und dann brauche ich denen keine Pelletheizung planen. Und so ist es eben, da muss man immer schauen, was ist sinnvoll, was ist umsetzbar. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch Fernwärme, ist ein Thema, was immer mehr kommt. Die ganze kommunale Wärmeplanung wird verpflichtend für die Kommunen nach und nach. Und das hat ja auch nochmal einen Einfluss auf meine Wärmeplanung vor Ort. So muss man dann immer schauen. Ich glaube, es gibt nichts, was man sofort bei einem Typ X von Haus ausschließen kann. Wie gesagt, jetzt zum Beispiel bei Pellet, Hackschnitzel, muss man halt schauen, ist der Platz vorhanden? Wenn der nicht da ist, dann ist es natürlich ein Ausschlusskriterium. Aber ansonsten, glaube ich, kann man da schon immer aus den Vollen schöpfen bei der Beratung und gucken, was sinnvoll ist.
Da habe ich jetzt mitgenommen, du kannst es vor Ort. Du kannst letztendlich eure ganze Company, sage ich mal, ihr besteht ja auch aus mehr Beratern, wahrscheinlich in ganz Deutschland auch, nicht nur an einzelnen Standorten, seid gut vernetzt. Die können dann letztendlich das tun, was du sagst, weil, ich wiederhole nochmal, es gibt einen großen Unterschied. Du bist Energieeffizienzberater und hast dafür auch die Ausbildung. Da käme ich jetzt nochmal zu Enerdomo, was ich gerade jetzt schon angesprochen habe. Ihr seid ein Franchise-Unternehmen und ich habe jetzt gemutmaßt, ihr seid in ganz Deutschland unterwegs. Ist das so? Oder habt ihr noch weiße Flecken und sucht auch noch Leute?
Also wir sind das erste Franchise in der Energieberatung in Deutschland und wir haben aktuell 15 Standorte in Deutschland verteilt und wir sind auch immer offen für neue Franchise-Nehmer. Also das heißt, wenn es jemand heute hört und sich denkt, Mensch, das ist doch ein zukunftsfähiger Zweig, das hört sich toll an, das möchte ich gerne auch machen. Wir sind da immer offen. Die Zentrale hier in Königstein sind da tolle Ansprechpartner, die auch viel unterstützen bei Existenzgründung, bei der ganzen Planung im Voraus. Und was ich total toll finde, wir haben einmal in der Woche haben wir auch einen Call, in dem wir Fachfragen klären. Und das ist für mich total super, weil ich da immer, wenn ich einen neuen Fall habe, wo ich denke mir, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht, dann kann ich den ohne Konkurrenzdenken dort besprechen und beraten. Und das ist ja in einer Selbstständigkeit absolut unbezahlbar.
Das kann ich nur für Falk auch bestätigen. Wir haben diese ständige Weiterbildung, ohne die könnte ich es mir gar nicht vorstellen. Und auch die Unterstützung. Also haben wir die Company, dein Franchisegeber, Erdomo, auch gut jetzt nochmal in Szene gesetzt. So eine Frage, bevor ich zum Fazit komme. Wir sind schon ganz schön gut dabei, Kerstin. Die Zeit rennt davon.
Ja.
Glaubst du, dass energetische Themen den Immobilienmarkt in den nächsten Jahren noch stärker beeinflussen?
Ich glaube ja, definitiv. Es wird ja ab diesem Jahr sukzessive auch die CO2-Steuer steigen und da wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Und dadurch wird Energieeffizienz in den Immobilien immer wichtiger werden, weil die Löhne steigen nicht so schnell wie die Inflation und dann muss ich einfach gucken, was kann ich mir als Anwohner, Mieter oder auch selbst Immobilienbesitzer überhaupt noch leisten. Und wir wissen auch nicht, wo gehen die Ölpreise und Gaspreise hin, wie versorgungssicher ist das Ganze, wenn man sich die geopolitische Lage anguckt. Das ist einfach, da kann man sich mal überlegen, okay, wenn ich ein Solarpanel auf meinem Dach habe und eine Wärmepumpe, die damit betrieben wird, dann bin ich schon sehr viel unabhängiger wie mit meiner Gas- oder Ölheizung. Und ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Also rein von den, wir haben jetzt viel über die finanziellen Aspekte gesprochen, aber am Ende leben wir halt auch in der Klimakrise. Und dann ist es ja auch für uns wichtig, dass wir den Planeten irgendwie nicht komplett am Ende hinterlassen für die nächsten Generationen. Da ist halt der Gebäudesektor, das glaubt man gar nicht, der Gebäudesektor ist der größte CO2-Emittent. Wir haben 30% der CO2-Emissionen werden im Gebäudesektor in Deutschland ausgestoßen und in Anführungszeichen nur 28 von der Industrie. Das heißt, jeder zu Hause mit seinem Nutzerverhalten einerseits, aber auch mit dem energetischen Zustand seiner Immobilie kann etwas gegen den Klimawandel tun.
Wahnsinn. Ja, jetzt hast du also wirklich nochmal einen guten Gesamt, wie du sagst, geopolitischen Ausblick gegeben, wie die Situation ist. Und dieses Bewusstsein haben ja auch immer mehr Menschen. Dass es alles am Ende mit Geld zusammenhängt, ist klar. Aber wenn man am verkehrten Fleck spart, hat man auch nichts gespart. Ne? Wenn du Eigentümern jetzt mal so einen Rat mitgeben müsstest, die heute überlegen zu verkaufen, welcher wäre das?
Also mein Rat wäre tatsächlich vorm Verkauf, sich nochmal mit einem Energieberater zusammenzusetzen. Das war mir, bevor ich in das Thema Energieberatung gestartet bin, auch nicht klar. Weil natürlich, wenn ich verkaufe, dann will ich ja nicht nochmal groß was investieren.
Sagen die meisten übrigens.
Genau. Und das ist, also ich verstehe es total. Ich glaube aber, wenn man sich da mal bewusst macht, dass man dadurch wirklich nochmal viel Geld extra bekommen kann und auch den Kauf beschleunigen kann, was ja bei dem einen oder anderen schon auch eine Rolle spielt, dann lohnt sich das sehr schnell und auch für mich, um eine klare Perspektive zu haben als Besitzer. Weil das ist ja auch für euch Makler dann einfacher, das Ganze einzuordnen, wenn ich einen klaren Weg vorgegeben habe. Es ist für eure Kunden einfacher, das zu bewerten, kann ich mir das leisten oder nicht. Und ich glaube, da ist für den potenziellen Verkäufer, ist da viel gewonnen, wenn der sich da vorher nochmal beraten lässt.
Selbst wenn er nicht energetische Baumaßnahmen durchführt, würden wir jetzt an der Stelle zum ESP, zum Energiesanierungsfahrplan raten, denn das Ganze schafft Klarheit und diese Klarheit kann ich dann auch rübergeben, hilft der Bank des Käufers. Die meisten Käufer zahlen nicht aus der Portokasse, sondern brauchen eine Finanzierung. Und der Weg ist klar, weil Banken tun es dann auch ab, ohne jetzt den Banken einen Vorwurf zu machen. So alte Heizung, dumm, dumm, dumm. Und schätzen das Ganze vielleicht sogar schlimmer ein, als es ist, weil sie einfach so einen Haken, ja, und vielleicht ist es gar nicht so viel, wenn so ein Berater vor Ort war. Wenn ich dann mal so ein Fazit ziehen dürfte, so ganz am Ende, würde ich sagen, energetische Themen lassen sich beim Verkauf nicht mehr ignorieren.
Geht nicht mehr ohne.
Eine schlechte Energiebilanz kann den Verkauf spürbar erschweren. Sie muss aber auch nicht unmöglich sein. Also es muss so sein, dass es auch machbar ist.
Genau.
Und nicht jede Maßnahme lohnt sich. Es ist immer eine individuelle Geschichte. Es ist nicht so gut zu sagen, schnell noch etwas sanieren, damit ich überhaupt was gemacht habe, sondern wichtig ist zu sagen, was macht jetzt hier Sinn? Und dann kommt jemand wie du ins Spiel. Und was sich immer lohnt, ist Klarheit. Zu wissen, wo steht das Haus? Wie sinnvoll ist es, was zu machen? Und mein Hauptfazit, das ich jetzt nochmal anführe, auch hinsichtlich der Fördergelder, die da hoffentlich nicht wegfallen in der Zukunft, die da heißen, lass dich fachlich begleiten.
Also viele Fördergelder bekommt man tatsächlich auch nur, wenn man die fachliche Begleitung hat. Aber es ist, man kann auch so viele Fördergelder verschenken, wenn man sich nicht beraten lässt. Und da lohnt sich die Beratung in jedem Fall und immer. Also das sage ich jetzt nicht, um mich zu verkaufen oder mein Produkt zu verkaufen, sondern weil ich da wirklich 1:1 dahinter stehe.
Das merkt man auch, Kerstin, dass du 1:1 dahinter stehst. Und wer es jetzt noch nicht glaubt, der hat spätestens, so hoffe ich, alle unsere Hörer dort draußen, der hat es jetzt auch verstanden. Ich fand das Gespräch jetzt mit dir ganz großartig. Wir haben versucht, in der Kürze die Würze des Ganzen reinzubringen. Was mir total imponiert, Kerstin, obwohl ich dich ja in Frankfurt kennengelernt habe, so eine junge Frau mit so einem Wissen und so richtig aus der Praxis. Allein wenn wir uns deinen Berufsweg anschauen, also ich würde dich immer als Energieeffizienzberaterin buchen, wenn du hier in der Nähe wärst, ich würde das gerne tun, aber das ist dann doch ein bisschen weit weg für Thüringen, aber der eine oder andere hat dich jetzt bestimmt kennengelernt und ich schreibe auch, wenn ich darf, deine Kontaktdaten in die Shownotes.
Ja, sehr gerne. Danke für das Kompliment, Elvira, und du hast ja gesagt, du hast Familie hier in Königstein, wenn die mal Bedarf hat, gerne an Enadomo weiterleiten, ne? Geht ja auch, ja. Du bist ja nicht ganz weg.
Da habe ich auch eine Idee, da kenne ich ja sogar eine Maklerin, wenn die jetzt zuhört. Ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, aber es ist auch kein Geheimnis. Das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung, da freue ich mich drauf. Und sie wird mit Sicherheit auch den Podcast hören. Also, von Herzen ganz vielen Dank, alles Gute für dich. Behalte deinen Schwung, deine Fröhlichkeit, deine große Tänz. Also mir hat es jetzt riesen Spaß mit dir gemacht, liebe Kerstin. Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder, vielleicht auf irgendeiner Bühne, man weiß
ja,
es nicht, ne?
Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Elvira, für die Einladung. Es hat mir auch Spaß gemacht. Die Zeit ist super schnell mit dir vergangen. Ich hoffe, unseren Hörern kommt es genauso kurzweilig vor wie uns beiden gerade.
Ja, es war sehr kurzweilig. Okay, mach's gut, meine Liebe.
Bis dann.
Auf bald.
Ciao.
Immobilien sind für mich nie nur Objekte. Es geht um Entscheidungen, Lebensphasen und oft auch um Mut. Wenn diese Folge etwas angestoßen hat und Fragen geblieben sind rund um den Verkauf, Investitionen oder den nächsten Schritt, meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Dort auch die von Kerstin Mattes. Und wenn dir der Podcast gefällt, drück gern auf Gefällt mir, teile die Folge oder empfehle sie weiter. Davon lebt dieser Podcast und darüber freue ich mich wirklich sehr. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald zur nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleibt gesund. Eure Elvira Diebold, Immobilienmaklerin mit Herz.